Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Die Bundesregierung bleibt auf Kurs. Der umstrittene Superkraftstoff E10 soll an Deutschlands Tankstellen etabliert werden. Darauf haben sich Politik, beteiligte Wirtschaft und Verbände bei einem Spitzentreffen verständigt. Um den Absatz in Gang zu bringen, soll klarer und effektiver darüber informiert werden, welche Autos E10 vertragen und welche nicht. Dem Sprit ist Ethanol aus nachwachsenden Rohstoffen beigemischt, für die Regierung ein Beitrag zum Umwelt- und Klimaschutz.
Der Protest von Umweltverbänden vor der Tür forderte E10 stoppen, weil Biosprit im Tank nicht der richtige Weg sei, das Klima zu schützen. Drinnen beim sogenannten Benzingipfel aber war man anderer Meinung. Die beteiligten Minister wollen an E10 festhalten, nur die Autofahrer in Zukunft besser informieren.
Wir sind der Überzeugung, dass die Tankstelle der Ort ist, an dem der Verbraucher Klarheit haben muss. Dadurch, dass er in verbindlichen Listen, die die Automobilhersteller erstellt haben, Kenntnis nehmen kann von der Verträglichkeit von E10.
In der Runde mit Politik, Branchenvertretern und Verbraucherverbänden beriet man auch, ob das Kraftfahrzeugbundesamt die betroffenen Autofahrer anschreiben könnte. Entschied sich aber aus Zeit- und Kostengründen dagegen. Ein Fehler, meint die Opposition.
Konsequent wäre, wenn jeder Bürger eine entsprechende Aussage bekäme, die er auch schriftlich in der Hand hat, die auf sein Auto bezogen ist.
Immerhin sicherten die Autohersteller heute zu, die Verbraucher an den Tankstellen könnten sich auf die Listen der deutschen Automobiltreuhand verlassen.
Die Aussagen der DAT-Liste sind rechtsverbindlich.
An die Adresse der Umweltschutzverbände ging die Beteuerung, der in Deutschland erhältliche E10 werde nachhaltig erzeugt. 90% der verarbeiteten Pflanzen kämen aus Europa, der Rest aus Brasilien, aber nicht zu Lasten des Regenwalds.
In Libyen haben Truppen von Machthaber Gaddafi eine neue Offensive gegen Aufständische gestartet. Mit Kampfflugzeugen flogen sie Angriffe auf Stellungen der Rebellen in der Nähe des Ölhafens Ras Lanuf. In mehreren anderen Städten lieferten sich Gefolgsleute und Gegner Gaddafis Gefechte. Die Hauptstadt Tripolis ist weiter unter der Kontrolle staatlicher Sicherheitskräfte.
Das will man hier nicht länger sehen. Ein Aufständischer zerrt ein Bild Gaddafis von einer Plakatwand. Muammar Gaddafi ist kein Mensch, sagt er. Er ist der Teufel. Und dann tritt er den Diktator mit Füßen. Hier in Brega bereitet man sich auf den Angriff der Truppen Gaddafis vor, will die Stadt, das eigene Leben und auch die immer knapper werdenden Ölreserven verteidigen. Noch ist die Stadt fest in Hand der Aufständischen, doch die libysche Luftwaffe, sie hat auch heute wieder schwere Angriffe geflogen, wie hier auf Ras Lanuf. Es gilt als strategisch wichtiger Punkt, da sich hier ein Ölhafen befindet. Bis in den Abend hinein wurde hier geschossen. In Binjawat säumen Leichen die Straßen. Die Truppen Gaddafis haben die Macht zurückerobert, so berichtet es das libysche Staatsfernsehen. Wie viele Tote es gegeben hat, sagt es nicht. Viele Aufständische wurden in die angrenzenden Krankenhäuser eingeliefert. Ich bin in Binjawat verwundet worden, sagt dieser Mann. Das Militär hat auf uns geschossen. Mit Maschinengewehren wollen sie die Aufständischen töten. Angespannte Ruhe herrscht derweil in der Hauptstadt Tripolis. Autos fahren, Büros und Läden haben geöffnet. Einige demonstrieren für Gaddafi. Ihm hatte der Nationalrat der Aufständischen heute ein Angebot gemacht. Sollte Gaddafi innerhalb der nächsten 72 Stunden zurücktreten, so werde man ihn nicht strafrechtlich verfolgen. Gleichzeitig bat der Rat das Ausland um Hilfe. Wir fordern die Vereinten Nationen auf, eine Flugverbotszone über Libyen einzurichten, um unsere Familien zu beschützen und um weitere Luftangriffe zu verhindern. Derweil verschärft sich die Lage an der tunesisch-libyschen Grenze. Das Trinkwasser wird knapp. Hilfsorganisationen zufolge sind inzwischen mehr als 200.000 Menschen vor den Kämpfen in Libyen geflohen.
Zu den Bemühungen des oppositionellen Nationalrats um internationale Unterstützung jetzt live aus Benghazi, Stefan Buchen.
Eben habe ich mit dem stellvertretenden Vorsitzenden des Nationalrats gesprochen, also der politischen Vertretung der libyschen Aufstandsbewegung. Der Mann ist Rechtsanwalt hier in Benghazi und langjähriger Gegner von Gaddafi. Er sagte, der Nationalrat strebe danach, von der internationalen Staatengemeinschaft anerkannt zu werden. Von den EU-Staaten hätten bislang Frankreich und Italien Verbindung zum Nationalrat aufgenommen. Die Bundesregierung hingegen habe bislang noch keinen Kontakt zu den Vertretern der Aufständischen hergestellt. Und damit zurück nach Hamburg.
Am Internationalen Frauentag ist wieder über eine Frauenquote diskutiert worden. Politikerinnen verlangten von der Wirtschaft, mehr Frauen in die Führungsetagen zu holen. Um Druck zu machen, hat die Regierung für den 30. März ein Spitzentreffen mit den großen Unternehmen angesetzt. Auch das Europaparlament befasste sich heute mit der Situation von Frauen im Arbeitsleben. Dabei ging es nicht nur um die Besetzung von Führungspositionen, sondern auch um die Forderung nach gleichem Lohn für gleiche Arbeit.
Der kleine Unterschied zwischen Mann und Frau. Beim Lohn macht er 18% aus, die Frauen in der EU durchschnittlich weniger verdienen. Dagegen wollen diese Parlamentarierinnen etwas unternehmen.
Die Aktion fordert die Kommission auf, gesetzliche Vorhaben einzubringen, damit endlich die Lohnungleichheit zwischen Frauen und Männern beendet wird.
Einig sind sich Kommission und Parlament, dass der Frauenanteil in den Aufsichtsräten börsennotierter Unternehmen höher werden muss, notfalls mit Hilfe einer Quote. Norwegen hat bereits eine Quotenregelung und liegt auch deshalb mit 39% Frauen in Führungsetagen vorn, gefolgt von Schweden mit 26. Deutschland rangiert mit 13% im Mittelfeld, knapp über dem EU-Durchschnitt von 12%. Am Ende der Skala Luxemburg mit 4 und Malta mit gerade mal 2%. Diese Ungleichheit will die Justizkommissarin nur noch maximal ein Jahr dulden. Wir werden genau beobachten, analysieren und berechnen, was von heute an bis zum 8. März nächsten Jahres geschieht. Wenn sich nichts ändert, werde ich rechtliche Maßnahmen ergreifen, um in der EU Geschlechtergerechtigkeit in den Aufsichtsräten herzustellen. Dass es ohne Drohung mit der Quote nicht geht, glauben auch deutsche Christsoziale.
In den letzten 10 Jahren, trotz Selbstverpflichtung der Wirtschaft, hat sich ja nichts oder ganz wenig nur getan, sodass ich es richtig finde, dass man jetzt mal hier die rote Karte zeigt.
Die Quote ist damit in Sichtweite, aber auch am 100. Internationalen Frauentag noch keine beschlossene Sache.
Einen Tag vor neuen Tarifverhandlungen für die Beschäftigten der Länder haben die Gewerkschaften den Druck auf die Arbeitgeber erhöht. Zehntausende angestellte Lehrer traten in Ostdeutschland in den Warnstreik. Für die insgesamt etwa 600.000 Angestellten im öffentlichen Dienst der Länder verlangen die Gewerkschaften unter anderem 50 Euro mehr monatlich und auf diesen erhöhten Betrag noch einmal 3% mehr Geld.
Der Stuhl bleibt heute auf der Schulbank. Für die erste Klasse der Lessing-Schule Leipzig gibt es nur eine Notbetreuung, so wie an 3 von 4 Schulen in ganz Sachsen. Ihre Lehrer sitzen im Bus nach Dresden und machen Hausaufgaben in eigener Sache. Fast alle sagen, es gehe beim Warnstreik nicht so sehr um 3% mehr Lohn, es gehe um Gerechtigkeit.
Was besonders für die sächsischen Lehrer ganz wichtig ist, ist die tarifliche Eingruppierung. Also die sächsischen Lehrer sind immer noch nach einseitigen Arbeitgeberrichtlinien eingruppiert und werden in den Schularten unterschiedlich bezahlt, nämlich je nach Kassenlage.
Zudem verdienen ostdeutsche Lehrer pro Monat bis zu 400 Euro weniger als ihre Westkollegen. Auch deshalb sind laut Gewerkschaft 17.000 nach Dresden gekommen. Sie dürfen streiken, weil sie Angestellte sind. Und sie nutzen die Chance, ihrem Arbeitgeber die kalte Schulter zu zeigen. Die Menge wendet sich ab. Finanzminister Unland muss sich ausbuhen lassen. Eher laut als brav zeigen sich auch Lehrer in Schwerin. In ganz Ostdeutschland sind 35.000 Landesangestellte im Warnstreik. So viel Druck zeigt offenbar Wirkung. Der Verhandlungsführer der Länder will morgen ein erstes Angebot vorlegen.
1% Gehaltserhöhung kostet uns 900 Millionen Euro. Und die Forderungen der Gewerkschaft summieren sich auf 5%. Und 5% wären dann eben 4,5 Milliarden. Und dass das nicht bezahlbar ist, ist doch offenkundig.
Die Gewerkschaften haben angekündigt, dass sie auch zu unbefristeten Streiks bereit sind, wenn die Tarifverhandlungen bis Freitag keine Einigung bringen.
Gesetzliche Krankenkassen wollen den Umgang mit säumigen Zahlern verschärfen. Ihnen droht eine Pfändung, wenn sie ihre Zusatzbeiträge auch nach erneuter Aufforderung nicht zahlen. Allein bei der DAK sind nach eigenen Angaben etwa 220.000 Versicherte mit ihren Zahlungen im Rückstand.
Die DAK hat ihre Kunden sogar angerufen. Jeden Einzelnen hat sie gebeten, den Zusatzbeitrag zu zahlen. Hunderttausende haben trotzdem nicht überwiesen. 8 Euro pro Person und Monat sind es. Der Fehlbetrag liegt heute insgesamt bei geschätzt mehr als 20 Millionen Euro.
Es wird Menschen geben, die aus Protest gegen die Gesundheitspolitik das nicht bezahlen, weil sie sagen, der Zusatzbeitrag ist der Einstieg in die Kopfpauschale und das wollen wir nicht unterstützen.
Viele Krankenkassen sind hoch verschuldet, so wie die City BKK, die im vergangenen Jahr kurz vor der Insolvenz stand. Genau wie bundesweit 12 weitere Krankenkassen hatte sie einen Zusatzbeitrag gefordert, doch bei vielen Kunden vergeblich gemahnt. Diese Fehlbeträge sollen jetzt gepfändet werden. Die Namen der säumigen Zahler gehen an das Hauptzollamt, eine gängige Praxis. Das Amt ist gesetzlich verpflichtet, solche Ansprüche der Krankenkassen einzutreiben.
Es ist eine Art der Pfändung, die Gehaltspfändung, genauso wie ein Auto gepfändet werden könnte, wie persönliche Gegenstände gepfändet werden könnte. So wendet man sich halt auch an den Arbeitgeber dann und wählt das Mittel der Gehaltspfändung.
Wenn das dann mal kommt, hat man immer noch die Möglichkeit, das zu zahlen. Das würde ich auch raten. Wenn man es nicht zahlen kann, dann kann man um Stundung bitten, das heißt um Ratenzahlung.
Das werden die Krankenkassen wohl gewähren, sagen Experten. Wer allerdings freiwillig nachzahlt, kann sich dem gesamten Pfändungsverfahren entziehen.
Der Deutsche Ethikrat ist in der Frage der Präimplantationsdiagnostik tief gespalten. Die Hälfte der Expertengruppe sprach sich heute dafür aus, die PID begrenzt zuzulassen. Fast die gesamte andere Hälfte will ein Verbot des Verfahrens. Bei der Methode werden künstlich befruchtete Eizellen vor dem Einsetzen in den Mutterleib auf gefährliche Erbkrankheiten untersucht. Der Ethikrat berät die Bundesregierung und den Bundestag. Das Parlament debattiert in der kommenden Woche über entsprechende Gesetzesentwürfe. Ein Stromausfall im Berliner Regierungsviertel hat heute den Bundestag für viele Stunden lahmgelegt. Bei Bauarbeiten waren versehentlich Kabel für Reichstagsgebäude und Abgeordnetenbüros gekappt worden. Weil sich die Reparaturen bis in den Abend zogen, bescherte der Blackout des Büroequipments vielen Parlamentsarbeitern einen frühen Feierabend. Abgeordnete zeigten sich verblüfft darüber, dass die Volksvertretung nicht über eine Notstromversorgung verfügt.
In Berlin ist die internationale Tourismusbörse ITB eröffnet worden. Bis Sonntag präsentieren mehr als 11.000 Aussteller aus 188 Ländern ihre Produkte. Partnerland der ITB ist in diesem Jahr Polen. Das Land will auf die künftige EU-Ratspräsidentschaft und die Fußball-EM im nächsten Jahr aufmerksam machen. Die Unruhen in der arabischen Welt würden der Branche bislang wenig Sorgen bereiten, hieß es aus Ausstellerkreisen.
Trainer Armin Fee wird den Fußball-Bundesligisten Hamburger SV zum Saisonende verlassen. Ich stehe dem Verein ab Sommer nicht mehr zur Verfügung, so Fee heute. Beim HSV herrsche eine Unruhe, die er so noch nicht erlebt habe, so könne man teilweise nicht arbeiten. Der Club war zuletzt immer wieder mit Vorstandsquerelen in den Schlagzeilen.
Tanz der Münchner Marktfrauen. Bei strahlendem Sonnenschein feierten sie den Höhepunkt des Straßenfaschings. Seit mehr als 100 Jahren tanzen die Händlerinnen des Viktualienmarktes am Faschingsdienstag. 8.000 Menschen schunkelten ein wenig mit, denn längst hat sich die Veranstaltung zu einem Publikumsmagneten entwickelt.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Mittwoch, den 9. März.
Das Hoch, das bei uns bis heute für viel Sonne gesorgt hat, zieht nach Osten weiter. Es bringt morgen dem Südosten Deutschlands noch längere Zeit freundliches Wetter. Wolken des Tiefs über Nordeuropa erreichen Deutschland von Nordwesten her. Die Nacht verläuft sternklar, erst in den Morgenstunden tauchen im Nordwesten die ersten Wolken auf. Am Vormittag kommt dort leichter Regen auf. Die Wolken breiten sich im Laufe des Tages aus. Der Regen kommt bis in die Mitte voran, später im Norden einzelne Schauer, teilweise Schneeregen. Im Süden weht der Wind schwach bis mäßig, sonst frisch mit starken an den Küsten und auf den Bergen stürmische Böen. Heute Nacht plus 4 Grad im Westen, minus 5 Grad in Ostbayern. Am Tag 5 Grad an der Nordsee und 15 Grad am Oberrhein. Am Donnerstag regnet es im Norden ab und an, dabei ist es sehr windig, in Bayern einzelne Schauer. Am Freitag ebenfalls einzelne Schauer, Richtung Alpen ist es freundlich und trocken. Am Samstag viel Sonne, nur lockere Wolken, verbreitet ist es sehr mild.
Wir melden uns wieder mit den Tagesthemen um 22.15 Uhr, heute mit Susanne Holst. Darin umstrittener Kraftstoff, wie gut ist E10 und wenig Platz für viel Geld, Wohnträume in Tokio.